Listen.
Ja, zu stark von Vorstellungen oder Ansprüchen an sich selbst eben auch geleitet ist und es dann halt auch häufig dann eben zu so einer kognitiven Dissonanz eben kommen kann, wo ja, die Realität mit dem Ego einfach nicht im Einklang ist, ne? Und wenn man dann vielleicht einfach dann doch ein Wesen ist, was ja von mehreren, also von verschiedensten, ja, Dinge einfach im Alltag zum Beispiel auch lebt und man sich dann aber selber vorschreibt, okay, ich bin dieser krasse Bodybuilder, der 24/7 für den Sport lebt und das dann im Alltag aber einfach nicht so umsetzbar ist, dann kommt es dann halt eben auch zu dieser, ja, zu dieser Diskrepanz und das ist immer so eine schwierige Situation.
Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training once again. Diesmal auf diesem Podcast. Das Dreigespann ist wieder zusammengekommen. Luis Frielingsdorf, Daniel Kubik haben sich hier wieder zusammengefunden. Jungs, cool, dass ihr wieder am Start seid. Für die, die euch nicht kennen sollten, ich glaube, es alle kennen, glaube ich, hier alle untereinander. Aber es gibt natürlich sicher noch Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen. Luis, Natural Bodybuilder, Coach auch in dem Bereich. Der Daniel genauso. Sogar Pro-Natural Bodybuilder, muss man ja, oder sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Und natürlich auch Physiotherapeut. Bist du eigentlich noch in der Physiotherapie aktuell richtig tätig oder ja, auch zum Trainieren. Primär im Coaching? Zum Trainieren.
Okay. Ja, das war es aber auch, ja. Nee, aktuell eigentlich komplett nur im Coaching. Und ich würde sogar mittlerweile sagen, auch so leicht im Influencer-Business. Also ich muss mir echt so den Deckel jetzt geben. Ich glaube, so langsam zählt es mit, ja.
Aber es, man merkt, es ist dir trotzdem noch ein bisschen unangenehm, ne?
Boah, ja, es ist so eklig halt, ne? Also so, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, sobald du ja darüber irgendwo auch Geld verdienst, ist man ja eigentlich Influencer, weil du kriegst Geld, damit du andere influenzt halt, ne? Und dementsprechend, ja, wird man sich, glaube ich, schon irgendwo da reinzählen. Aber es sind mittlerweile doch schon so auch ein Viertel von Einnahmequelle, also würde ich schon mitzählen.
Ja, nice. Ja, aber das ist ja dieser Tage, ich glaube, bei Luis und mir ist das nicht anders, bloß, dass es wahrscheinlich nicht ein Viertel ist, sondern in gewisser Weise ist ja jeder, der Content kreiert, auch in gewisser Weise ein Influencer.
Ja, stimmt. Aber ich sag mal so, ich glaube, bei den Sachen, die ich influence, kann ich halt auch voll hinten dran stehen. Also ich habe noch nie was geinfluenced, von dem ich jetzt sagen würde, okay, das ist totaler Quatsch oder kann ich mich selbst nicht irgendwie identifizieren mit. So dementsprechend bin ich eigentlich auch ziemlich cool noch, ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie so eine leuchtende Zahnspange irgendwie in die Fresse stecken würde, so das wäre halt, dann würde ich mir schon dummer vorkommen, muss ich sagen.
Ja, die sind doch cool, oder?
Die sind top.
Wieso Grills?
Die Rapper haben das früher echt, die haben das anders genutzt. Heutzutage machen die Influencer das. Aber ich glaube, so diese Zahnprodukte, das sind so die No-Gos, ne? Das macht man nicht, wenn man so.
Also, ich glaube, das kann man echt nicht machen. Das kann man mit seinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Ich weiß gar nicht, wie man das kann.
Aber CBD-Produkte sind jetzt okay, oder wie?
CBD sind okay, ja. Bin ich gerade voll drin. Also. Ich teste mich da auch komplett durch die ganze Produktpalette aktuell. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass gerade in so unserer kleinen Natural Bodybuilding-Szene habe ich auch damit irgendwie angefangen, ne? Jetzt mal auch das nach außen hin so ein bisschen zu kommunizieren. Und ich habe so das Gefühl, seitdem findet das aber auch echt gut Anklang. Also ich habe unglaublich viele, also hätte ich gar nicht gedacht, ich habe unglaublich viele Nachrichten diesbezüglich bekommen. Und die Interaktion auf die ganze CBD-Sache ist schon übelst krass. Also das ist schon, die Leute interessiert es schon extrem, ne? Und ich versuche das halt eben auch immer nicht so zu bewerben wie die meisten anderen, dass man ja Schmerzlinderung, Entzündungslindern, bla bla bla, sondern einfach irgendwie versuchen so mitzuteilen, wie ich das halt eben konsumiere und für was ich das eventuell nutze. Und ich glaube, das macht es für viele dann auch irgendwo interessanter und sind auch nicht so abgeschreckt dafür. Wenn ich einfach sage, so ich nehme CBD vom Schlafengehen, dass ich irgendwie und habe gesagt, dass meine Schlafqualität dahingehend ein bisschen besser geworden ist, dass ich mehr träume, ist ja was anderes, wie wenn ich sage, so ey, nimm CBD und deine Knieschmerzen sind weg. Mhm. So, ne? Das ist halt immer so, finde ich, auch so eine Fehlerklärung, was die Leute da von sich geben.
Ja, die Effekte werden da, glaube ich, ganz oft pauschalisiert. Es gibt halt einfach noch super wenig Daten dazu. Und
ich glaube, es gibt keine öffentliche, so, soweit ich weiß, keine öffentliche klinische Studie, die man wirklich so auf Natural Bodybuilder übertragen könnte. Oder auf sportliche Athleten so in dem Bereich überhaupt. Gibt es, glaube ich, immer noch keine. Also nichts, wo man sagen kann, okay, ja, hier siehst du 100%, das hat die und die Wirkung gezeigt. So, das, deswegen, also da muss man auch immer so vorsichtig sein. Ich habe mir sogar jetzt von jedem einfach mal so Erfahrungsberichte geben lassen. Da habe ich gedacht, so mache ich einfach mal meine eigene kleine Studie damit und habe ganz viele Athleten einfach gefragt, so ihr habt das doch jetzt auch genommen, wie habt ihr es genommen, was sind eure Erfahrungen, wie lange habt ihr es genommen, welches Produkt habt ihr genommen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann immer so im 2-3-Wochen-Takt mal auch bei meinen Klienten einfach beurteilen lassen. Und das ist halt eben ganz cool, weil ich jetzt halt eben auch weiß, okay, die Effekte, die ich verspürt habe, sind vielleicht nicht nur bei mir, sondern decken sich auch mit anderen Athleten. Und das ist halt eben mir viel wichtiger, wie das der 0815 Random, der halt, keine Ahnung, eine Stunde am Tag spazieren geht, so CBD nimmt, da denkt, da hat das auch nochmal einen anderen Einfluss dann irgendwo. Aber ja, finde ich super interessant auch.
Denke, das müssen die Leute dann sich genau erstmal die Datenlage angucken, und wenn sie dann glauben, sie wollen es einfach für sich selber testen, dann sollen sie es tun. Ja. Weil, genau, Daniel, wir hatten ja auch schon mal darüber geschnackt. Ich habe es auch selber getestet daraufhin. Und so, ich kann es halt nicht bewerten, weil das einfach in die Zeit fiel, bevor die Kleine gekommen ist. Das waren so die letzten 4 Wochen vor der Geburt, wo du, glaube ich, dich mental auch schon so ein bisschen stresst, neue Lebenssituation, was kommt auf mich zu. Also ich habe teilweise bei der ersten Einnahme habe ich super gut geschlafen, was natürlich auch einfach daran liegen kann, dass es Zufall war. Und danach, muss ich tatsächlich sagen, habe ich immer sogar schlechter geschlafen. Boah, krass. Also ganz strange so, ne? Also ich habe es danach, weiß ich nicht, glaube ich, nach 10 Tagen, dann habe ich damit aufgehört halt so, weil ich tatsächlich...
Kann aber auch sein so. Also ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich halt eben viel mehr träume, habe ich so das Gefühl, wenn ich aufstehe, dass ich tendenziell schlechter geschlafen habe. Aber wenn ich dann so eine halbe Stunde, Stunde wach war, dann habe ich so das Gefühl, eigentlich bin ich fitter als vorher. Also das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass halt eben so diese Träume extrem krass waren, wenn man CBD genommen hat. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, wie viel man da nimmt. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, irgendwie nehmen so 10% da Öl, 8-9 Tropfen, halbe Pipette, was. Ich habe von den 5% da angefangen mit 3, bin jetzt bei 5 irgendwo, und da sage ich, okay, mehr hat bei mir schon einen negativen Einfluss, auch wie es bei dir halt eben so dann der Fall war, glaube ich. Und deswegen, aber du darfst halt eben auch da in dem Bereich jetzt keine pauschalen Empfehlungen geben. Nimm so und so viel, ne? Kannst du auch sowieso gar nicht, weil es einfach zu wenig erforscht ist, ne? Und ich glaube, das macht es halt eben auch so ein bisschen schwierig für den Anwender, sodass da die Erfahrungen auch super unterschiedlich dann sein können.
Ja. Also bevor es der CBD-Podcast, die Podcast-Episode wird, ich glaube, muss jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden halt, ne?
Ja.
Wie gesagt, ich werde den Test nochmal wiederholen, wenn ich wieder normale Lebensumstände habe und das irgendwie für mich einordnen kann, was aktuell einfach nicht der Fall ist. Ja, ansonsten ist ja eigentlich das Thema, oder was wir so ein bisschen besprechen wollten, oder wir philosophieren ja gerne mal so ein bisschen, soll das Thema sein Bodybuilding und Selbstbewusstsein versus Ego, was ja sozusagen, wenn man jetzt schwarz und weiß sieht, so, wenn man ein Spektrum hat, das eine und das andere Ende ist, und unter Umständen ist das vielleicht sogar ein schmaler Grat. Um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, würde ich quasi euch so ein bisschen befragen oder euch mal um euren Input beten, wie ihr überhaupt, mit welchem Motiv ihr in diesen Sport reingekommen seid. Mit welchem Motiv ist der Gang ins Fitnessstudio damals einhergegangen? Was war der Antrieb, muskulöser zu sein? Spielt da Selbstbewusstsein? Hat das damit reingespielt, bewusst? Wie war das bei euch?
Ja, ich glaube, ich würde mal anfangen. Also bei mir war das damals so, ja, so während der Pubertät, dass man da irgendwie auch so gemerkt hat, okay, ich will mich irgendwie verändern, so wie ich gerade bin, das ist irgendwie nicht ganz so cool, so, obwohl ich eigentlich in einem super Umfeld aufgewachsen bin, war bei mir da trotzdem irgendwie so das Gefühl da, okay, gerade irgendwie passt alles nicht ganz so, ich war nicht so zufrieden mit mir und wollte ja auch einfach irgendwie wieder so ein bisschen mehr gesehen werden vielleicht und mich da dann zum Beispiel auch körperlich irgendwo weiterentwickeln, weil ich gedacht habe, okay, das ist eben so eine Möglichkeit, wie ich mir vielleicht auch wieder mehr selbst gefallen kann, und habe mich damals dann im Gym angemeldet, habe dann angefangen zu trainieren Und ja, am Anfang war das halt noch sehr, sehr stark, eben, sag ich mal, durch so, ja, so eine gewisse Leere in mir selbst auch irgendwo ja, bedingt gewesen. Und das hat sich dann ja im Laufe der Zeit dann immer mehr dahin entwickelt, dass ich das Ganze auch einfach gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat dann irgendwann, weil ich es einfach geliebt habe und ich halt eben auch Erfüllung über den Prozess eben auch so ein bisschen gefunden habe. Aber das waren so, ja, so die Einstiege bei mir. Es war halt auch einfach eine schwierige Zeit, Pubertät, so, da spielen die Hormone verrückt und das war auch so eine Phase, da haben wir ja, eigentlich so mit den Jungs zum Beispiel immer sehr viel Alkohol getrunken. Das hat dann irgendwann aufgehört. Dann haben die meisten angefangen zu kiffen oder so. Da war ich dann erstmal raus und da musste man erstmal so gucken, okay, was macht man jetzt mit seiner Zeit auch? Und ich habe auch eine Zeit lang sehr, sehr kompetitiv gezockt. Habe so einen so Shooter gespielt. Es war damals ein Free-to-Play-Shooter, ist auch egal, aber da ja, war ich sehr into it und habe darüber, glaube ich, auch damals sehr, sehr viel Anerkennung von außen bekommen, weil das war halt so ein Spiel, so das hat halt so jeder auf unserer Schule gespielt und ich war halt so einer, ja, ich würde mal sagen, so der krassesten, habe auch damals so, wie nennt man das, Montages hochgeladen, also Zusammenschnitte von dem Spiel mit den krassesten Kills, habe das editiert und geile Musik drunter gelegt und die Dinger waren damals echt so in der Szene sehr, 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 sehr berühmt gewesen und das waren dann schon so, so die ersten Berührungspunkte, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn du wirklich Gas gibst in einem Bereich, dann bekommst du da eben auch so einen gewissen Reward halt einfach zurück. Du bekommst dafür Anerkennung. Ne? Ich war halt da auch in meinem Freundeskreis und darüber hinaus auch relativ bekannt in diesem Spiel. Und ja, dann habe ich das halt dann irgendwann an den Nagel gehängt und dann ging es halt dann so in den Fitnessbereich und dann ja, hat es da dann eben angefangen. Und ja, seitdem bin ich dem Sport ergeben.
Okay, ja, interessant zu hören, dass du da vorher schon quasi aus einem anderen Bereich, ja, also in ähnlichen Verlauf sich das sozusagen genommen hat, ne? Mit der externen Anerkennung sozusagen, die dann für das reinkam, was man da so gemacht hat. Was glaube ich für viele Menschen im jungen Alter natürlich quasi die Währung ist, in der wir aktuell leben halt, ne? Also in Zeiten von Instagram, in Zeiten von Likes, in Zeiten dessen ist das natürlich. Ja, wie soll ich sagen, die Währung, in der unser Wert vielleicht auch von vielen überhaupt wahrgenommen wird, ne, bei jungen Menschen. Klar. Könnte ja, ich mir vorstellen, Mensch. Aktuell wahrscheinlich sogar noch mehr als zu der Zeit, als du so alt warst.
Mhm. Klar, der Mensch ist ein soziales Wesen so und er braucht natürlich auch diese Anerkennung da irgendwo. Ne? Man will halt gesehen werden, man will da eben auch Props von anderen kriegen und da ja, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man sich das so ein bisschen holen kann. Und ob man sich da jetzt immer von emotional abhängig machen sollte, ist dann halt eben nochmal die andere Sache. Aber ja, hat mir auf jeden Fall damals recht viel gegeben, glaube ich.
Ja, aber das meinte ich ja auch zum Anfang, so man gewinnt ja ein gewisses Selbstbewusstsein, auch wenn es von außen kommt. Was ich jetzt aber nicht rein negativ sozusagen im Nachgang sehen würde, sondern dadurch entwickelt man sich ja auch vielleicht als Persönlichkeit, ne? Ein bisschen negativ, ein bisschen positiv, man sieht, was man vielleicht nicht sein will, lernt vielleicht daraus halt, ne? Absolut. Wie war das bei dir, Daniel? Ich glaube, du hast ja relativ früh angefangen, ne?
Ja, ich hab schon früh angefangen. Ich glaube, das war. Also mit 14 war ich safe schon angemeldet.
14, krass.
Ja. Ja, also ich bin da aber auch mehr oder weniger irgendwie reingerutscht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das gemacht habe wegen meinem Selbstwertgefühl oder weil ich irgendwie krass muskulös sein wollte, weil ich sag mal mit 13, 14, da war man glaube ich auch noch nicht so in dem Stadium, dass man denkt, okay, irgendwie man muss jetzt aussehen wie Alon Kabay oder so, aber keine Ahnung, ja, die Kollegen, die waren halt alle irgendwie älter wie ich. Ich war mit 13, 14 halt so immer so mit Jungs unterwegs, die waren 16, 17, waren da auch schon gut unterwegs zu der Zeit, viel getrunken, viel anderes gemacht und so weiter und so fort. Und irgendwie bin ich da einfach so mit rein. Und ich bin mit allem mit rein. Also so, das war tatsächlich so, dass ich einfach, wir waren eine Gruppe und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Ne? War einer nicht im Gym, waren alle nicht im Gym. War einer am Saufen, waren alle am Saufen. So, es war halt immer so, ja, jeder hat gemacht, was der andere auch macht, und irgendwie gab es da auch keine so Trennung, und da, das waren so 5-6 Tage die Woche, ja, und da bin ich halt eben einfach mitgegangen, und irgendwie hat das auch relativ schnell gefruchtet, also obwohl man am Anfang natürlich auch viel falsch gemacht hat, obwohl man immer den Leg Day geskippt hat, obwohl man eigentlich nur Brust-Bizep gemacht hat, ist halt schon ein bisschen was gewachsen irgendwo, und irgendwann hat es dann halt eben auch Spaß gemacht, weil uns da der Fitnessstudio-Betreiber auch so ein bisschen mitgezogen hat, weil er dann irgendwann gemerkt hat, okay, die gehen doch ambitionierter. Dann angefangen, Krealkalin zu nehmen und so weiter und so fort, so die ganze Quatschtour. Aber irgendwo wurde man immer besser. Und dann hatte ich so mit 16, 17 auch mal so einen Peak, so ein Gefühl, an dem ich dachte, okay, so jetzt langsam bin ich halt besser wie viele, die da sind. Und ich bin irgendwie deswegen cooler oder keine Ahnung, so ich kann mit dem goldenen Tanktop da rumlaufen, so, und jeder guckt halt, ne, ist cool, ne? Obwohl man damals ja nicht dementsprechend aussah, aber da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden heutzutage. Sah halt aus wie der letzte Larry, aber in dem Moment dachtest du, ja, okay, du bist aber hier einer von stabilsten, ne, kannst dir ruhig so ein Ding anziehen, kannst auch mal rumbrillen und so. Und das war echt eine komische Phase. Wurde mir aber relativ schnell auch zum Glück nochmal entzogen, nachdem ich mir dann irgendwie bei, ich hatte Seated OHP gemacht, so hinterm Kopf schön, ne, richtig schwer und falsch, 110 Kilo auf 3 Reps mit 17, so Stange runtergelassen, auf einmal macht's klack, der Kollege, kannst du noch so hochziehen, ich hab's auch nochmal hochgedrückt bekommen, da hatte ich irgendwie die Supraspinatussehne gerissen und dann bin ich auch lang ausgefallen, also so, dann wurde ich von meinem schönen ästhetischen Körper, der sich da auch wirklich so bis 17 schon richtig gut entwickelt hatte, hatte ich auch schon gedacht, ich gehe mal auf die Bühne, ja, wurde ich dann mal schön von hinten genommen, hab mal meine Lektion gelernt und dann musste ich erstmal so ein bisschen aussetzen und dann kam ich auch nochmal so ein bisschen mehr auf mein Leben klar, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber auch in der Phase, ich war immer weiter Beine trainieren, ich habe immer das trainiert, was irgendwie ging. Also so der Sport hat sich schon bei mir eingeprägt und ich wollte auch nicht mehr aufhören. Also ich wusste genau, ich will da nochmal zurückkommen, weil es mir einfach auch viel gibt in dem Moment, und das, seitdem hat sich das Ganze auch deutlich besser entwickelt gehabt, ne? Von diesem Abfall mit 17, wo ich dann doch nicht auf die Bühne gehen konnte, als Teenie, so dann nochmal dieses Aufarbeiten, das hat dann 1,5 Jahre gedauert, bis ich überhaupt nochmal so an dem Ausgangspunkt von vorher war, und dann war ich auch noch ekelhaft fett, so, ne, weil ich einfach gedacht habe, komm, drauf, Hauptsache irgendwie jetzt nochmal die Muskulatur zurückgewinnen. Ja, und irgendwann hat sich das halt eben entwickelt, und ich war tatsächlich auch schon mit 16, 17, 18, egal, ob das auf der Realschule war oder später auf der Berufsschule und so weiter und so fort, war ich dann halt immer eigentlich so der Breite, ne? Und ich glaube, dann wurde, oder dann so mit 18, 19 kam so die Zeit, da war es mir wieder unangenehm, ins Fitnessstudio zu gehen. Dann wurde das Ego fast schon gedrückt dafür, dass man ins Gym gegangen ist, so, weil jeder dann machte ja so, ja, du schon wieder mit deinem Proteinshake, hast nicht mal Bock, irgendwas Normales zu essen, oder warum machst du denn das eigentlich so, ich hätte da keinen Bock drauf, leb doch dein Leben so und so, und da habe ich auch gedacht, so irgendwann halt, warum machst du das eigentlich wirklich, aber ich habe es halt immer gemacht, weil es mir auch Spaß macht, so, ne, und im Endeffekt war das andere halt eben auch einfach der Neid von den Personen, weil die halt eben nicht in der Lage waren, so eine Pause einfach mal nicht die Currywurst mit Pommes zu essen, also so, man muss ja kein Reis, Chicken, Brokkoli essen, aber die waren halt eben nicht in der Lage, einfach mal so aus der Komfortzone rauszugehen, und deswegen warst du für die Leute der Idiot, so irgendwo, ne, also der Pumper, bla bla bla, so, und das war so die Zeit, da war es mir unangenehm, und dann kam wieder eine Zeit, wo ich einfach dachte so, mir ist alles egal, was irgendjemand sagt, so, ich mach das Ding für mich. Ich mache das eigentlich auch recht erfolgreich, ne, wurde dann nochmal bestätigt mit GmbF-Sieg, bla bla bla. Und ab dem Zeitpunkt, nachdem man halt eben auch mal was mitgenommen hat, also so an Pokalen und so, dann auf einmal war wieder so Aufsehen von den Leuten da. Also es ist total strange, weil ich finde, dein Ego wird auch irgendwo geprägt von den Leuten in deinem Umfeld. So, weil die dich dauerhaft beurteilen und nicht dein Ego selbst irgendwie in irgendeine Richtung geht, weil es von dir intrinsisch kommt. Also so habe ich das Gefühl zumindest gehabt. Ja, und mittlerweile bin ich einfach in meiner Fitnessbubble drin, ne? Wir kennen uns alle so. Ich kenne gefühlt jeden zweiten GmbF-Athlet. Ihr kennt jeden zweiten GmbF-Athlet. Ich habe genug Leute, mit denen ich mich halt auch extern so von meinem Umfeld unterhalten kann über die Thematik und wer da halt keinen Bock drauf hat, so, ne, also wer sowieso immer sagt, so, ja, Daniel, bla bla bla, der Pumper, so, mit dem rede ich einfach gar nicht mehr, dann suchen wir einfach andere Leute, so, ne, und mittlerweile kennt man ja genug Charaktere und ich finde, das hat sich dann doch auch zu einer guten Sache entwickelt irgendwo.
Finde ich halt interessant, dass so der jeweilige Werdegang, dass da doch so bestimmte Sachen übereinkommen. Also finde ich halt interessant, so dass alle so die Phase hatten, so in jüngeren Jahren, wo man dann halt mit verschiedenen, ich sag mal sozusagen, Klicken zusammenhing, so, die dann vielleicht auch alle mit Fitness und mit Krafttraining zu tun hatten, ne, und dann auch alle mal trotzdem gefeiert haben. Finde ich halt auch interessant, weil da sehe ich halt so eine Entwicklung, was in der Generation heute vielleicht weniger stattfindet, weiß ich gar nicht, ist so mein Gefühl, ich bin ja auch schon alt, ich weiß, ich kriege das ja nicht mehr mit, aber ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich jüngere Menschen früher diese Entscheidung treffen und sagen, ich will halt ein gesünderes oder bewussteres Leben führen halt, ne, oder früher Disziplin irgendwie für mich walten lassen, ich bin ja jetzt quasi noch eine Generation vor euch, ich habe halt quasi wirklich noch die ersten 3 oder 4 Jahre von meiner Krafttrainingskarriere habe ich halt locker freitags und samstags immer gefeiert halt, ne? Immer, aber auch richtig, also so wirklich 2 Promille und jede Party mitgenommen. Und das ist halt heute so undenkbar halt, ne? Das ist so, auch bei jungen Leuten glaube ich nicht, dass das noch oft der Fall ist, dass die halt feiern gehen so richtig, was jetzt auch nicht unbedingt positiv, das will ich nicht positiv framen, aber dass das halt sehr früh in diese Richtung geht. Ich bin halt schon super diszipliniert, ich bin halt schon auf dem Weg zum Bodybuilder oder zu XY halt, ne?
Ja, ich glaube, heutzutage sind ja auch andere Personen viel, viel zugänglicher als damals. So, du kannst ja jetzt auch jedem über Instagram schreiben, mit dem in Kontakt treten, dir den als Coach eventuell auch ranholen. Und da kommt man doch, glaube ich, auch sehr schnell dann eben einfach in so eine Schiene rein, die man halt dann eben auch sehr, sehr lange fahren kann. Und ich glaube, ja, damals war das noch so ein bisschen anders. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Das war so, da hat man dann so seine paar YouTuber gehabt, ne? Karl S., Micha Janetz oder so, ne? Die man halt so damals verfolgt hat, ne? In der Golden Era, würde ich mal sagen, so. Und heutzutage, ne, gibt's da eben auch, ja, Personen, die da viel nischiger unterwegs sind, wie wir jetzt zum Beispiel, ne? Die Natural Bodybuilding Nische, da kann man sich dann eben auch, wie gesagt, die Leute raussuchen, die man halt dann eben auch feiert und, ne, das fällt dann natürlich leicht, sag ich mal, dann auch die so ein bisschen oder deren Lebensstil oder Trainingsstil, wie auch immer, so ein bisschen zu imitieren. Und ja, ich glaube, das formt das Ego auch sehr, sehr stark heutzutage.
Okay. Also was ich halt so oder was ich halt super lustig fand, als Daniel halt sagte, so diese Krealkalin-Zeiten, das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, da stand ja auch, glaube ich, drauf, dass du das nicht einnehmen sollst, wenn du Alkohol trinkst oder du sollst keinen Alkohol dazu nehmen irgendwie, ne? Also stand da irgendwie drauf, Alkoholkonsum sollte man nicht nehmen, wenn man Krealkalin nimmt oder Kreatin allgemein. Und das war für mich so der Punkt, wo ich so gesagt habe, ey, jetzt habe ich mir diese teuren Krealkalin-Tabletten gekauft, ne? Jetzt gehe ich nicht feiern morgen. So, dann, sonst ist alles dahin so, ne? Diese ganzen Vorteile davon sind alle so dahin. Das war für mich so der Knackpunkt, wo ich so gemerkt habe, okay, da habe ich so das eine abgegeben und ins andere übergegangen halt, ne? Das,
war bei mir auch eher so ein schleichender Prozess irgendwie, also so auch gerade mit dem Saufen, weil man halt wirklich jedes Wochenende, Freitag, Samstag, wie du auch gesagt hast, so auch schon mit 14 ich, also so, das war wirklich schon krass behindert, aber ja, so 14, 15, 16 würde ich sagen, war ich auch noch fast jedes Wochenende, also gerade 14, 15 war ich jede Woche noch weg, mit 16 wurde es schon jede zweite, dritte und mit 17 war das vielleicht noch alle 6 Wochen oder so, wo ich da mal richtig einen drauf gemacht habe, also schon bevor ich eigentlich richtig durfte, so, das war echt ein bisschen strange halt in der Zeit, aber hat sich auch so ein bisschen wegentwickelt. Und zu dem Thema, was du eben meintest, du hast das Gefühl, dass viel mehr Leute jetzt direkt schon sehr, sehr nischig sind, ne, und sehr, sehr akribisch da dran gehen. Ich habe das Gefühl, dass das allgemein aber auch so ist, entweder oder, also entweder die gehen raus, feiern hart und bleiben auch da drin, oder die gehen halt eben wirklich schon recht früh in Sport rein. So, ich habe das Gefühl, es sind auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie früher einfach irgendwie rauszugehen, mit ein paar Leuten zu connecten und so. Kann jetzt natürlich auch so ein bisschen getrügt sein durch die ganze Lockdown-Situation. Aber auch vorher, ich sehe eigentlich nur noch als Ausgehmöglichkeit irgendwelche Shisha-Bars oder irgendwelche Clubs. So, aber für die junge Generation, die da auch gar nicht reinkommt, gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, habe ich so das Gefühl. Und das war damals irgendwie bei uns zumindest noch ein bisschen anders hier im Umkreis. Ja, und keine Ahnung.
Hier in Köln hat jetzt so eine Gaming-Area aufgemacht. Das ist im Prinzip einfach so eine riesige Fläche mit ganz, ganz vielen PCs. Und da ist halt echt das beste Gaming-Equipment dann vorhanden. Und da kannst du dann mit deinen Kollegen reingehen, dich da hinsetzen, dann kann man zusammen zocken. Also ich war da letztens mit meiner Freundin drin. Ich dachte mir so, boah, hätten wir das vor ein paar Jahren gehabt, das wäre der größte Traum gewesen. Also richtig geil.
Ja, krass.
Ja, okay, also ich glaube, man kann das so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, also bei mir war es definitiv so, dass ich dieses Thema Selbstbewusstsein dann natürlich erstmal übers Feiern erlangt hat, ne? Wenn man dann so ein bisschen was getrunken hat, dann wird man ja selbstbewusster, ne? Dann wird das so ein bisschen das, was man vielleicht nicht ist, ist man dann auf einmal oder denkt das zu sein, ne? Und der Sport hat das dann irgendwann übernommen. Also war bei mir auf jeden Fall der Fall so, dass mir das dann so Selbstbewusstsein gegeben hat, ne? Und auch so langsam, ja, wie soll ich das sagen? Man sucht ja so ein bisschen auch sein Platz in dieser Gesellschaft, ne? Oder wer bin ich denn jetzt? Und irgendwann war man dann halt dann eher der Sportler als der Partyhengst oder wie auch immer. Und das hat dann immer noch Selbstbewusstsein gegeben.
Und meinst du wirklich Selbstbewusstsein oder vielleicht eher doch Selbstvertrauen?
Ja, stimmt. Also in gewisser
Weise. Selbstbewusstsein ist ja so ein bisschen, also vielmehr die Akzeptanz der positiven und auch der negativen Eigenschaften, die wir haben. So, kein Mensch hat ja nur ausschließlich positive Eigenschaften. Und wenn man selbstbewusst ist, dann ist man sich auch der ja, negativen Seiten irgendwo ja, bewusst. Und beim Alkohol ist es ja mehr so, okay, man hat einfach mehr selbst. Ja, und einfach auch mehr Selbstvertrauen. Ne? Also man denkt halt vielleicht auch Fähigkeiten zu haben, die man vielleicht auch gar nicht hat. Also fängt dann an, weiß nicht, ganz gefährliche Typen herauszufordern oder springt irgendwo runter oder so, ich weiß nicht. Also das war bei mir zumindest so der Effekt vom Alkohol.
Okay, aber ich hoffe, keiner von uns hat da irgendwelche schwerwiegenden Folgen von mitgenommen, also körperlich als auch geistig, man weiß es nicht. Ne?
Geistig bestimmt schon ab und zu.
Ein paar Gehirnzellen sind dabei sozusagen weggekommen. Ein Thema, was mir dabei noch eingefallen ist, ist halt immer dieses, was man halt oft hört, dass Bodybuilding sowas wie Therapie ist. Ja, Training ist Therapie, das Gym ist Therapie, das ist so für mich mein Ausgleich für den Alltag. Habt ihr das auch eine Zeit lang so gesehen? Seht ihr das immer noch so? Wie ist da so eure Einstellung?
Wechselhaft, ne?
Also bei mir war es ehrlich gesagt nicht wirklich so, dass ich durch das Training versucht habe, irgendwelche Emotionen zu unterdrücken. Also es war jetzt nicht so, dass, okay, ich hatte jetzt irgendwie eine negative Erfahrung, so ich gehe mir das jetzt erstmal von der Seele pumpen. Es war halt mehr so, okay, ich war generell irgendwie unzufrieden mit mir oder einfach der gesamten Situation, in der ich war und wollte halt einfach grundlegend was dran ändern und habe dann halt eben diesen Sport dann auserwählt und habe dem dann eben auch die Eigenschaft zugeschrieben, okay, der kann was an meiner Situation vielleicht auch ändern. Also so war es zumindest damals, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ist natürlich auch schon mega viele Jahre her. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwelche dramatischen Ereignisse oder so damit zu kompensieren, jetzt irgendwie ins Training zu gehen oder mich damit irgendwie zu therapieren. Es war halt mehr so der ja, gesamte Prozess und auch die Reise, sich einem Ziel vielleicht auch einfach zu verschreiben, seinen 24 Stunden auch so ein bisschen mehr Sinn und Zweck zu geben. Du hast halt einfach, wenn du diesen Sport betreibst, halt von morgens bis abends eigentlich immer so gewisse To-Dos, die du abarbeiten kannst. Und das gibt dir in schwierigen Phasen auch einfach vielleicht so ein bisschen Halt. Ne? Darauf kann man sich halt immer so stützen. Ne? So Job verloren, jetzt Hartz IV, egal, Hauptsache Progression. So, ne? Nee, kann ich schon nachvollziehen, dass das passiert. Und ich denke auch, dass der Sport einem sehr, sehr viel geben kann, halt eben auch in schwierigen Zeiten. Aber es sollte halt keine Problemverschiebung sein. Also man muss sich natürlich auch immer anschauen, okay, was will man jetzt gerade therapieren? Warum nutze ich jetzt dieses Training als Ausgleich? Und gäbe es da nicht vielleicht auch bessere Möglichkeiten, mit dieser Problematik eventuell auch umzugehen? Weil oft ist es dann auch einfach nur eine Problemverschiebung, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt trainieren, damit ich jetzt dann nicht dran denke, ey, da kannst du auch Alkohol trinken oder dir einen Joint rauchen oder so, ne, dann hast du die Gedanken wahrscheinlich auch nicht mehr. Also es wäre ja dann nur eine Problemverschiebung, aber nicht wirklich eine Lösung des Problems, sofern du jetzt nicht irgendwie darunter leidest, dass du zu wenig Muskeln hast.
Ich finde auch irgendwie persönlich, umso leistungsambitionierter man in Sport macht, umso weniger wird das eine Therapie wie vorher. Also wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, wenn ich zum Beispiel ins Fußball gegangen bin, also das war Therapie. So, wenn ich ins Kickboxen gegangen bin, das war Therapie. So, weil du machst in dem Moment nichts anderes, das ist vielleicht zweimal die Woche so, ist vielleicht auch nicht jede Einheit cool, aber man freut sich drauf, weil der Kopf wird auch irgendwo frei. So, wenn ich ins Gym gehe, 6-mal die Woche, 2 Stunden plus und eigentlich jedes Mal nur dran denke, wie stelle ich den neuen PR auf oder wie habe ich geschlafen und wie ist meine Trainingsperformance, dann ist das eigentlich keine Therapie mehr für mich, sondern das ist einfach ein Ding, was ich ableiste. So, ich finde es ein bisschen schwierig. Also klar kann dir das Training sehr viel geben. In dem Moment, wenn du auch ein PR aufstellst, ne, so genau umgekehrt, wenn du PR aufstellst, du fühlst dich irgendwie gut, die Form sieht an dem Tag gut aus, hast vielleicht einen guten Pump, warst vorher schlecht gelaunt, jetzt kommt ein bisschen Blut einfach in den Kreislauf, wird ein bisschen mehr gepumpt, ne, die Carbs kommen da an, wo sie hin sollen und so weiter und so fort. Und dann macht das Training auch Spaß und dann, wenn es dann noch gut läuft, so dann hast du eine coole Einheit und dann wirkt es auch wie eine Therapie. Aber genauso oft habe ich zum Beispiel Einheiten, an denen ich mal wieder nicht schaffe, eine Progression zu erzielen, an denen ich mal wieder nicht stärker wurde, an dem ich vielleicht vorher irgendwie 9 Stunden gearbeitet habe, komplett im Eimer bin kognitiv, mich dann noch ins Training schleppe und dann ist das Training keine Therapie, sondern wenn ich mir dann die 150 Kilo auf den Rücken lade für die Kniebeuge, dann ist es eher ein Schlag in die Fresse. So, also ich finde, ist relativ schwierig zu sagen, wenn du einen Sport leistungsambitioniert machst, dass es Therapie für dich ist, weil du zerstörst dich jeden Tag. So, eine Therapie ist, du wirst massiert. Ne? Eine Therapie ist, du gehst in die Sauna und tust mal 3-mal tief durchatmen. So, aber jeden Tag zu ackern, neue Bestleistungen aufzustellen, so an sein Limit zu gehen, ob das jetzt eine RPE 7 oder 8 ist, das ist dann erstmal egal, aber du willst ja deine Leistung vom letzten Mal schlagen. So, und das finde ich schon extrem hart und das kann ich auch nicht mehr als Therapie ansehen. Also keine Ahnung, so woher das überhaupt der Gedankengang kommt, weil ich glaube auch nicht, dass Michael Jordan sagt, mit seinen 300 Trainings, die er da irgendwie in der Woche gemacht hat, dass Basketball jedes Mal Therapie für ihn ist. So, der hat das gemacht, weil er der Beste werden wollte irgendwo. Der hat das gemacht, weil er gewusst hat, er ist gut und will was erreichen damit und muss mehr machen, weil andere machen. Aber ich denke, am Anfang ist es vielleicht wie eine Therapie. Da ist es ein Hobby, da ist Spaß, Hobby, Therapie, wie auch immer man das Ganze nennen will. Aber umso leistungsambitionierter du das machst, umso weniger ist es eine Therapie und umso schwerer wird das Ganze. Ne? Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Schwierig einfach zu pauschalisieren.
Also was ich habe, bei mir ist das immer so eine leichte Alarmglocke, wenn ich das so höre oder lese. Weil wenn das Thema Therapie, dann habe ich halt öfter das Gefühl, es darf halt keine Leere füllen halt, ne? Also es darf halt nicht sein, wenn das so mit so irgendeinem negativen Thema quasi gekoppelt ist und sagt, ja, schlechten Tag gehabt, oh, Therapie, ich war im Training und jetzt ist alles wieder gut oder dann, ne, dann habe ich mich wieder gut gefühlt. Dann hat es ja quasi nur den Platz eingenommen, der Leere, die da vorher war. Ja. Und das sollte ja Training auf Dauer halt auch nicht tun, ne? Weil dann wird es natürlich irgendwann etwas, ja, ein Füller halt, ne? Und das wird sich dann etablieren dafür. Und das, ja, das sollte es dann halt auch nicht sein. Ne? Und ja, Bodybuilding ist, oder wie du es schon gesagt hast, bei Michael Jordan, am Ende des Tages ist es dann einfach die Arbeit verrichten halt, ne? Die halt auf dem Zettel steht, die du machen musst, Stück für Stück, immer ganz kleine Stücke, um am Ende des Tages das Puzzle halt zusammenzusetzen. Und ja, das ist halt in unserem Sport halt jede Einheit immer wieder und ja, je fortgeschrittener man ist, desto weniger kriegst du halt pro Einheit an Spaß dafür raus wahrscheinlich, ne? Weil die Progression halt immer kleiner ausfällt.
Also das bedeutet auch nicht, dass ich quasi keinen Spaß am Training habe, also das auf keinen Fall, oder dass ich das nicht gerne mache. Ich gehe super gern trainieren und ich nehme auch schlechte Tage mal in Kauf und gute Tage geben mir auch extrem viel, aber es ist keine Therapie, weil ein Leistungsdruck hinten dran steht. Und alles, wo ein Leistungsdruck hinten dran steht, das kann man eigentlich nicht als Therapie sehen. So die Freude an dem Sport und der innere Antrieb, so, der lässt mich das Ganze tun, das Ganze durchhalten, das auf jeden Fall. Aber die Therapie an sich, oder eine Therapie, davon kann man eigentlich nicht reden, oder?
Ja, eine Therapie setzt ja voraus, dass irgendetwas therapiert wird. Und wenn es halt jetzt eben nicht der Körper ist, um den es geht, sondern vielleicht ein emotionales Problem oder einfach eine generelle Sache, dann, ne, ist das Training halt dann einfach, ne, wie Arne auch gesagt hat, dieser Lückenfüller. Und das bringt dich ja nicht voran. Klar, das Training gibt dir wahrscheinlich immer so einen gewissen Übertrag eben auch auf andere Lebensbereiche. Ich habe es zum Beispiel damals beim Zocken halt gelernt, hey, wenn du viel Zeit in das Game reinsteckst, dann wirst du besser drin. Und wenn du viele Montagen hochlädst, wo du mega viele Leute killst, dann bekommst du die Anerkennung. Und wenn du natürlich das Gleiche dann eben auch über Bodybuilding erfährst, dann kannst du natürlich hingehen und das auf andere Lebensbereiche übertragen und dann deine Situation, in der du dich befindest, dann auch vielleicht verbessern und dann indirekt über Bodybuilding irgendwas therapieren. Aber ne, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz zu sagen, so, ich habe ein Problem und ich kompensiere das jetzt einfach mit mehr Training.
Ja,
so.
Ja, dann ist Bodybuilding halt auch nur noch die Rolle, die man einnimmt. Ne? Also der Bodybuilder und das Training, und das wird ja zu Zeitpunkten im Leben halt irgendwann auch mal wegfallen. Ne? Man ist ja mal krank eine Woche oder man ist, keine Ahnung, ist mal verletzt. Ne? Dann ist man mal 4 Wochen nicht im Gym. So, und dann muss das Leben ja noch weitergehen. Ne? Und wenn dann keine Therapie stattfinden kann, dann fällt es halt in ein Loch. Ne? Dann ist
das wäre halt, schade. Auch so ich finde, das ist auch so der Punkt, wo es dann wo die Frage kommt, ist es eine Therapie oder ist es eine Sucht? Ne? Wenn du mal wirklich verletzt bist und Pause machen musst, so, und dann erkennst du es, ist es eine Sucht? Also so, weil dann drehst du einfach durch im Kopf, ne? Dann hast du einfach so die Probleme, die wir alle kennen, sage ich mal, ne? Ja, baust jetzt Muskeln auf, bla bla bla. Und in den Zeiten, da zeigt sich eigentlich auch der wahre Grund, warum du ins Training gehst. So, gehst du ins Training, um irgendwie gut auszusehen, oder gehst du ins Training, weil es dir Spaß macht? So, wenn du nur ins Training gehst, weil es dir Spaß macht, ne, und du vermisst das Training, also so ein Vermissen ist gut, so, dann kannst du es als Therapie ansehen, dann ist es dein Hobby. Aber wenn du wirklich so schon fast so Angstzustände bekommst, weil du irgendwie deine Muskeln verlierst, dann ist es womöglich halt auch keine Therapie. So, dann ist es eher eine Sucht, ne? Oder du bindest dich halt oder dein Selbstvertrauen oder was auch immer halt eben an das Training dann, ne? Oder an deinen Körper eher. Und das Training ist nur Mittel zum Zweck.
Ja, oder es ist halt das Ego, um jetzt mal das andere, andere Seite des Spektrums quasi jetzt zu beleuchten. Es kann ja genauso gut das Ego sein, das nun sagt, das sind wir. Wir sind halt Bodybuilder, wir sind muskulös, wir sehen brutal aus. Das ist so unsere Stärke. Ne? Damit setzen wir uns über alle, die nun uns im Leben begegnen. Wenn wir jetzt mal das Thema Ego betrachten, inwieweit habt ihr euch damit schon differenziert auseinandergesetzt? Wie definiert ihr das Ganze für euch?
Sehr, sehr interessant. Ich habe es mal so mitbekommen über den Pädagogikunterricht, hatte ich im Leistungskurs. Ich war der einzige Junge in dem Kurs und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Da konnte man viel mitnehmen tatsächlich. Und da gab es so eine Theorie von John Locke. Das war so Tabula Rasa, also einfach so eine leere Tabula, keine Ahnung, Schriftrolle oder was auch immer. Und so kommen wir halt zur Welt. Ne? Wir sind halt ein unbeschriebenes Blatt, ne? Wie deine Tochter jetzt auch ahne, ne? Die kommt ohne ein entwickeltes Ego auf die Welt. Und ich glaube, so ab 1 bis 2 Jahren fängt das dann an, dass man dann so langsam ja, so einen Gedanken bekommt, okay, wer bin ich überhaupt, welche Werte vertrete ich, was macht mich aus? Und das entwickelt sich dann natürlich im Laufe der Zeit. Und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil viele dann irgendwie auch vom Ego irgendwie immer als, also von was Negativem sprechen, weil das dann, glaube ich, auch direkt mit Egoismus irgendwie gleichgesetzt wird, was es nicht ist. Ne? Also Ego ist eigentlich nur, okay, was bin ich, was glaube ich zu sein, was glaube ich, was andere Leute eventuell auch von mir denken. So würde ich jetzt zumindest das Ego zusammenfassen. Also ich wäre dann zum Beispiel der Bodybuilder, der Coach, der Kumpel oder was auch immer, so, ne, der Sohn, alles Mögliche halt, ne, so wie man sich halt selbst sieht, so ein bisschen.
Ich glaube, das ist auch relativ, oder haben wir eben schon relativ gut beschrieben, auch wie unser Ego gebildet wurde, ne? Du hast angefangen, du bist, keine Ahnung, vom Zocken mit deinen Kollegen, dann dies und das so, ne? Und das sind halt alles Einflussgrößen, die ja irgendwie auf dein Ego sich auswirken, ne? Ob das jetzt anfängt, wie du erzogen wirst und so weiter und so fort. Und ich denke, dass das Ego da auch irgendwo schon dahingehend getrimmt wird, ob du halt eben sportlich affin bist oder halt eben nicht, bei ganz vielen, bei anderen halt eben, es gibt natürlich Ausnahmen, aber zum Beispiel, wenn du in einer relativ sportlichen Familie schon aufwächst, so, die auch so ein bisschen vielleicht hier und da ab und zu mal sagt, abends ess mal noch einen Apfel oder so, statt halt eben das Glas Nutella noch auszulöffeln, trinkt man nicht so viel Fanta, dann immer Sprudel und so weiter und so fort. Und ich denke, dass man da gegebenenfalls auch schon von Elternseite so ein bisschen das Ego beeinflusst bekommt, ne? Und vielleicht das Ganze unterbewusst auch schon so in die Richtung geprägt wird, ne? Also, dass du halt eben schon immer mal wieder Kontakt damit mit dem Sport hattest oder mit anderen Sportarten hattest und ja, in deinem ganzen Wachstum oder in der ganzen Zeit, die du durchlebst, immer mehr halt eben in irgendeine Richtung dich auch entwickelt so und vielleicht auch so Grundpfeiler damals schon gesetzt worden, dann hast du das mal durchs Saufen oder was auch immer nochmal so ein bisschen eingedrückt bekommt, verdämmt bekommt oder was auch immer und dann bist du danach aber irgendwo nochmal zu deinen Grundpfeilern zurückgekommen, so, weil das Ego, das hört ja nicht auf, sich weiterzuentwickeln, ne, also so, das ist ja in dir drin, das sind ja alles Learnings, die du irgendwann mal durchlebt hast und ich würde auch sagen, so, dass das Ego sich zum Beispiel bei mir jetzt auch durch die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, schon extrem weiterentwickelt hat, ne, also ich hatte ja auch so auf und ab und Selbstvertrauen hier und dann irgendwie nochmal gedrückt und jetzt habe ich so das Gefühl, ich kann mich mit meinem Ego gut auseinandersetzen mittlerweile. So, weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mein Ego gerne machen würde und was andere von mir halten und so. Also ich weiß mittlerweile, wie ich damit umzugehen habe. So, und ich glaube, das dauert halt schon ein bisschen, gerade in dem Sport, bis man da irgendwo mal seinen eigenen Stellenwert und auch den Bezug oder diese Reflexion erlangt, ja, das Ego mal von außen so ein bisschen zu betrachten. Mhm.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Deswegen hatte ich ja das Thema auch so gewählt, ne? Dass man erstmal so ein Grundselbstbewusstsein bekommt, da so Feedback bekommt und das kann natürlich dann zu so einem Punkt kommen, wo man ja sich sehr, sehr selbstbewusst sieht oder auch so Feedback bekommt und das Ego halt stark gefüttert wird und man vielleicht auch durch externe Faktoren einfach ein Bild von sich auf einmal hat, was mit anderen Werten von sich vielleicht gar nicht übereinkommt, ne? Also wo man dann so denkt, ja, ich bin's jetzt halt so, ne? Und ich glaube, gerade Bodybuilder sind, und das sieht man halt aktuell oder gerade, weiß ich nicht, ob das jetzt im Naturalbereich besonders ersichtlich ist, die Bodybuilder, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind aus meiner Sicht die finde ich eh die verfolge ich am liebsten und die sind auch mit am erfolgreichsten, würde ich fast schon sagen, ne? Aus dem Grund heraus, also Bodybuilding ist ja eine grundegoistische Sportart. Wir machen sie ja nur für uns alleine am Ende des Tages halt, ne? Klar, wir treten bei einem Wettkampf gegen viele andere Athleten an, aber das ist ja in dem Sinne dann, was wir im Training machen, ist ja, wie soll ich das sagen, nicht relevant dafür. Klar, wenn man jetzt einen Wettkampf bestreitet, in der Wettkampfdiät ist und sich die anderen anschaut, dann gibt es bestimmt Momente, wo man dacht, so, jetzt trainiere ich und jetzt haue ich noch einen raus. Aber grundsätzlich, wenn man sich, glaube ich, mit dem Thema Ego nicht auseinandersetzt als Bodybuilder, dann fehlt einem großer Grundpfeiler für das Selbstverständnis in diesem Sport, den man da hat. Also ich kenne es halt nur noch von früher so halt. Ne? Mittlerweile zum Glück kenne ich wenig Bodybuilder, die dieses typische egoistische Verhalten haben halt, ne? Die im Gym so rumstolzieren und so tun, als wenn sie was Besseres sind und andere so ein bisschen niedermachen. Ich finde, da hat sich viel getan in den letzten Jahren.
Ja, schon.
Oder?
Mhm.
Also das ist jetzt nicht mehr unbedingt nicht mehr der Fall.
Aber man wird trotzdem noch öfter so drauf angesprochen, also so, ich merke das immer wieder, wenn ich weggehe, ja, also kein Bock irgendwie, oder wenn ich du wäre, so Aussagen, weißt du, wenn ich du wäre, würde ich den ganzen Tag oberkörperfrei rumlaufen, so, ne, und so Zeug, so, ne, aber da sieht man mal, wie stark halt eben andere davon geprägt sind, von diesem optischen Aussehen, so, ne? Also, das sind Sachen, die sind mir komplett scheißegal. Ich könnte im Pulli trainieren jeden Tag, ne? Und ich würde mich zu Hause einmal vor den Spiegel gucken. Das würde mir, und allein dafür würde ich schon eine Diät machen. Und ich glaube, das ist halt eben auch so ein wichtiger Aspekt so in dem Sport. Also, den muss man einmal verstanden haben, weil ansonsten wird das in dem Sport auch nichts mehr, ne? Also, wenn ich nur auf die Bühne gehe, um irgendwie zu sagen, so, ich habe bei die GmbF gewonnen, so, ich bin deutscher Meister, so, dann ist es vielleicht auch die falsche Herangehensweise. Und ich glaube, viele Junge gehen aber trotzdem immer noch mit diesem Mindset da rein. Also, ich glaube, das ist schon immer noch Thema. Ne? Also so klar, jetzt das, was du gesagt hast, so mit den Leuten, die im Fitnessstudio rumlaufen und so ein bisschen die anderen runtermachen oder denken, die sind was Besseres, das nicht, aber ich habe so das Gefühl, viele machen es für Social Media und wollen sich irgendwie oder wollen anderen was beweisen. So, ne? Und das ist, wie du sagst, so die Besten, die ich kenne, die machen es für sich selbst. Also es gibt eine Person im deutschsprachigen Raum, bei der es mir halt eben immer auffällt, auch von der Reichweite her, die halt das Ganze auch irgendwo für sich macht, so, also für andere, meine ich, so, wo dann immer jedes Bild oberkörperfrei ist, dauerhaft gepostet wird, sich irgendwie mitten in der Stadt ausgezogen wird, um irgendwie, ja, und so Dinge halt, ne, aber ansonsten sind viele an der Spitze eigentlich wirklich sehr, sehr, ja, ich würde schon so fast sagen, wirken introvertiert, obwohl sie halt eben sehr viel von sich preisgeben.
Ja, also die Sache mit dem Ego ist halt einfach so ein bisschen die, okay, man pflanzt sich vielleicht auch selber dann so ein bisschen ein, okay, ich bin so und so und so habe ich zu sein, so muss ich vielleicht auch diesen Sport ausüben und das kann halt, ja, je nachdem halt eben auch so ein paar Gefahren bürgen, wenn man sich da vielleicht eben auch zu stark an anderen Personen und deren Herangehensweise vielleicht auch orientiert und das dann eben auch versucht, denen gleich zu tun oder so, dass man dann eben auch da einfach, ja, zu stark von Vorstellungen oder Ansprüchen an sich selbst eben auch geleitet ist und es dann halt auch häufig dann eben zu so einer kognitiven Dissonanz eben kommen kann, wo ja, die Realität mit dem Ego einfach nicht im Einklang ist, ne? Und wenn man dann vielleicht einfach dann doch ein Wesen ist, was ja von mehreren, also von verschiedensten, ja, Dinge einfach im Alltag zum Beispiel auch lebt und man sich dann aber selber vorschreibt, okay, ich bin dieser krasse Bodybuilder, der 24/7 für den Sport lebt und das dann im Alltag aber einfach nicht so umsetzbar ist, ne, kommt es dann halt eben auch zu dieser, ja, zu dieser Diskrepanz und das ist immer so eine schwierige Situation, ne, in der man sich dann auch befindet und die dann auch für viele sehr, sehr schwierig sein kann, ne, und da muss man halt dann eben auch immer schauen, okay, wie begegne ich diesem Sport, wer bin ich, was sind meine Ansprüche eben auch an sich selbst und da muss man halt eben auch wirklich versuchen, das Ganze so ein bisschen in Einklang zu bringen und ich kann das von mir selbst sagen, das hat jetzt in den letzten Trainingsjahren bei mir eben auch immer besser geklappt, dass ich auch mit mir und meiner Herangehensweise an den ganzen Sport einfach viel zufriedener eben auch geworden bin. Ich glaube, eine Zeit lang bin ich mir auch immer so ein bisschen selbst hinterhergelaufen und wurde meinen Ansprüchen vielleicht auch nie ganz so gerecht, weil ich mir halt immer auch gesagt habe, so, hey, du willst das, du willst alles rausholen, was geht, ne? Du willst diese 100% immer haben und das ist natürlich immer noch mein Anspruch, aber wie ich da jetzt eben auch selber zum Beispiel mit mir umgehe, hat sich deutlich verbessert. Also ich weiß halt jetzt eben, okay, in gewissen Bereichen, da muss jeder Abstriche machen, ne? Wir leben halt nicht den Jay Cutler Lifestyle, wir haben noch einen Job, Beziehungen, Freunde, Familie und auch noch andere Interessen und da muss man halt dann eben immer so ein bisschen schauen, dass das halt ja alles dann irgendwie auch miteinander vereinbar ist und wenn das Ego vielleicht zu stark in die Richtung ausgeprägt ist, dass man sagt, so ich bin Bodybuilder und so den Rest so ein bisschen unterdrückt, was man halt sonst noch so ist und sich nur mit diesem Bodybuilding-Gedanken identifiziert, ja, dann passt das einfach bei vielen Leuten nicht und dann kommt es halt eben zu dieser Diskrepanz, die dann halt eben auch ja, einfach nicht förderlich für die mentale Gesundheit sein kann.
Ja, also ich glaube gerade, wenn man das Thema Ego so sieht, dass sich das Ego so mit diesem Thema Disziplin so ganz stark irgendwie in den Vordergrund rückt, ne? Dass man nun gelernt hat, mit Disziplin kann ich halt was erreichen, mit Disziplin habe ich als Bodybuilder ganz, ganz viel erreicht und jetzt bin ich halt der Disziplinierte, ne? Oder wie du, Luis, wie du es gesagt hast, also der alles rausholt, der durch Disziplin alles optimiert und das kann einfach in Realität nicht, ist halt nicht ableistbar halt, ne? Und dann ist Disziplin einfach etwas, was einfach Freiheit kostet. Also Disziplin kostet Freiheit und andersherum, sage ich halt immer. Und da muss man halt wählen, wie viel Freiheit will ich halt hergeben für die Disziplin. Und Disziplin ist halt nicht die Währung, die harte Währung, in der wir halt alles erreichen, sondern es ist ein wichtiger Faktor. Aber wenn das Ego halt den Disziplinierten mimt, dann wird es halt meistens kritisch. Auf kurz oder lang halt. Auf kurz wahrscheinlich nicht, aber auf lang dann wahrscheinlich. Aber ich glaube halt auch, dass man das Ego vielleicht genau wie das andere Thema halt auch für sich nutzen kann. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, wenn man das Thema mal auf diese Weise betrachtet?
Boah, gute Frage.
Also mir hat's...
Also müsste ich jetzt tatsächlich auch so überlegen. Ne? Also es wäre jetzt... Ja, fang du schon mal an.
Ja, mir hat es auf jeden Fall eben auch geholfen, ne? Weil ich eben auch gesagt habe, so ich habe für mich sehr, sehr früh die Messlatte schon sehr, sehr hoch gesetzt und gesagt, so okay, das will ich sein, da will ich hin. Und das hilft dir natürlich auch dabei, dahin zu kommen. Das ist im Prinzip wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? So man redet sich selber ein, hey, okay, ich bin krasser Typ, ich bin krasser Bodybuilder, ich habe viele Muskeln. Ne? Und wenn du dann eben auch nach diesem Kodex so ein bisschen lebst, dann kommst du sehr wahrscheinlich auch dahin oder du kommst zumindest schneller nahe dahin. Ob du ne, deinen Ansprüchen dann irgendwann ne, voll gerecht wirst, ist die Frage. Ne? Das ist, denke ich, auch immer ja so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man ist da auch oft nie so zufrieden, man kriegt da nie den Hals voll, ne? Man will halt immer mehr und es ist aber trotzdem irgendwo so eine Fastlane, ne? Wenn man einfach ein sehr ausgeprägtes Ego in der Hinsicht hat, glaube ich, auch jeder, der in seinem Bereich irgendwo erfolgreich ist, der setzt natürlich diese gewisse Tätigkeit an eine sehr, sehr hohe Stelle in seinem Leben und dementsprechend auch in seinem Ego. Und das führt natürlich auch dazu, dass du vielleicht schneller vorankommst, als wenn du sagst, okay, ich trainiere ganz gern, aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ne? Das, wenn du natürlich sagst, hey, so Bodybuilding, das ist mein Ding, so ich will da richtig Gas geben, dann wird das natürlich auch die Taten, die dann dafür nötig sind, eben auch nach sich ziehen. Also ein Ego kann dir, so ein stark ausgeprägtes Ego in einem gewissen Bereich kann dir auch definitiv dabei helfen, da schneller voranzukommen. Also so war es auch bei mir. Ob es natürlich für, ja, so die Glückseligkeit, die wir am Ende doch, am Ende des Tages alle wollen, zu dem Zeitpunkt das Beste ist, ist halt die Sache, aber oft muss man halt auch mal vielleicht zeitweise mal so ein bisschen Scheiße fressen, um dann irgendwann an seinem Ziel zu sein. Ne? So Phasen gibt es im Leben immer und da muss man dann auch vielleicht mal durch und da hilft dir dann natürlich, sag ich mal, so diese, ja, dieses Fake it till you make it, so ein bisschen.
Okay, ja, coole Betrachtungsweise, habe ich so gar nicht dran gedacht, als ich das so angesprochen habe, aber ja, gebe ich dir recht, in gewisser Weise.
An was hast du gedacht?
Also ich habe, wenn ich so an mich selber gedacht habe, habe ich gedacht, für mich ist Ego halt auch dieses typische Ding, wenn du, was weiß ich, in der Prep bist oder so und du suchst dir zum Beispiel so Musik raus, wo du weißt, okay, das erinnert mich jetzt an die letzte Prep oder das erinnert mich an irgendeinen Moment, der mich emotional so pusht, weißt du, dieses sich selbst so ein bisschen, dieses Arousal-Ding, so, wo du dir selbst so vorstellst, wer du jetzt sein willst und wo du hin willst, ne? Das ist ja auch dein Ego, was sich vorstellt, was es gern wäre, wie andere dich gern sehen wollen würden, wie du dich vielleicht selber gern siehst. Das ist für mich so ein Ding, wo mich das Ego definitiv von der Trainingsperformance in gewisser Weise voranbringt, was ja auch bewiesen ist halt, ne? In gewisser Weise. Und das ist für mich aber auch so ein Ego-Ding, dass man sich das bewusst vor Augen rufen sollte, wann man das nutzt und dass man es nicht zu einem Mittel der Wahl macht, um es immer zu nutzen halt, ne, sondern es gezielt macht. So, das war so mein Gedankengang, wo mich das vielleicht vorantreibt im Training.
Ja, also ich glaube, dass es einen auch extrem voranbringen kann, wenn du auch mit anderen Kontakt hast, gerade so aufgrund unserem Kraftsports, ne, und aufgrund des Auftretens, das man dann irgendwann auch entwickelt, ne? Und wenn du halt eben merkst, du bist irgendwo auch einer der besten oder der besseren Personen auf deinem Gebiet, dass du auch gegenüber von anderen Leuten halt eben viel selbstbewusster beziehungsweise mit viel mehr Selbstvertrauen halt eben auch auftreten kannst. Und vielleicht hast du dir auch tatsächlich schon früher oft mal gedacht, du kannst irgendeiner Person helfen, hast dich aber nicht getraut, weil du einfach denkst, so, oh, es gibt noch den und den, der das bestimmt besser weiß und der das besser erklären kann. Und dann hast du der Person einfach gar nicht geholfen. So. Und das habe ich auch gemerkt, umso länger ich trainiere, umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und auch meinen Standpunkt kenne irgendwo in der Gesellschaft und auch zufrieden mit mir selbst bin, dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt halt eben mal an, auch Wissen weiterzugeben. So. Und auch nicht wie der letzte Larry, so, ich will mich nicht dahinstellen, mir einen abstottern, sondern ich mache das einfach selbstbewusst, ob es jemand besser kann oder nicht, das ist dann in dem Moment egal. Ich habe jetzt aber ein so großes Ego, dass ich das von mir geben kann. So, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade auch, wenn man so in die berufliche Schiene irgendwann geht, ne? Vor allem, wenn du dich vielleicht auch selbstständig machen willst, dass du dir halt eben darüber bewusst bist, was du eigentlich kannst, ne? Und wer du bist und wo du hin willst und dass du halt eben den und den Weg gehen musst. So, das wäre für mich auch so ein Ding, wo man das Ego vielleicht noch ein bisschen nutzen kann. Mhm. So, ist mir besonders aufgefallen, damals in der Physiotherapieausbildung noch. Ja, ich habe oftmals, wie gesagt, ich habe auch oftmals bei manchen Fächern nicht aufgepasst und es war mir auch egal, weil ich irgendwo schon immer wusste, ich will eigentlich in eine andere Richtung, ne? Und alles, was mich damals nicht interessiert hat, hat mich halt nicht interessiert. So, das war dann irrelevant. So, aber wenn ich dann einen Vortrag machen musste, habe ich das vorher gelesen, ne? Einmal durchgeflogen, aber bin halt so selbstbewusst aufgetreten dann in dem Moment, ne? Gerade auch aufgrund vom Körperbau und so. Das macht halt eben immer ein bisschen was daher, wenn jemand dann mit einer so auch ein bisschen, keine Ahnung, aggressiveren Art, sage ich mal, da auftritt, ne, und jemandem halt eben was erzählen will, dann kauft man dem das halt eben auch schneller ab, ne. Und ich hätte den größten Kack labern können, aber aufgrund von dem Auftreten schon, und das habe ich versucht, wirklich von dem Fitness, was das Ego damals beeinflusst hat, auch in andere Bereiche mitzunehmen, das hat mir dann doch schon oftmals, glaube ich, den Arsch gerettet. Wo ich es ganz stark gemerkt habe, so, das ist auch ein gutes Beispiel, bei Patienten im Krankenhaus, ne. Also ich bin als Physiotherapie-Azubi, also so, du siehst immer die ganzen Physiogurus, du weißt, dass du gar nichts kannst, ne? Und tatsächlich, wenn ich da ins Zimmer reingekommen bin, zum Patienten, ne, hat dann auch ein T-Shirt an, so weiß, und der Physio Daniel, ne, von dem jeder gedacht hatte, der wäre schon ausgelernt, so wie er aussieht, und der hätte von allem eine Ahnung, weiß nicht, konnte mit jedem machen, was ich wollte. Keiner hat irgendwie was zu meckern gehabt. Und das ist halt eben schon krass, weil einfach aufgrund von dem Auftreten, ne, weil ich dann auch in dem Moment das Ego hatte und ich wusste, okay, so Beinstrecken, Quad, so, ne? Und so die Grunddinger. Und ich wusste, wenn ich das mache, kann ich schon nichts falsch machen. So, und dann habe ich einfach nur das gemacht und jeder war so, oh, der Daniel und so, ne? Aber eigentlich nur, weil ich gut gebaut war und gut aufgetreten bin, ne? Meine Betreuerin hingegen, so, bei der haben sie da manchmal gesagt, oh, ich habe Angst, dass sie mich fallen lassen und bla und plupp, so, ne? Und das ist halt schon ganz interessant, so, weil ich habe mir das einfach nur zunutze gemacht, dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe, und darüber war ich mir bewusst. Und im Endeffekt konnte ich nicht mehr wie andere auch, wahrscheinlich sogar noch weniger. So, aber ich glaube, da kann es einem doch schon, oder da kann der Sport einem auch ein bisschen was geben und das Ego halt positiv beeinflussen, ne? Jetzt nicht nur in diese Macho-Schiene, sondern auch irgendwo, wenn man sich das zunutze macht, kannst du in gewissen Abschnitten vom Leben schon davon profitieren, glaube ich.
Mhm. Auf alle Fälle.
Ja, super. Also super Beispiel halt eben auch für Selbstbewusstsein, ne? Dass du dir halt auch ja, deiner positiven Eigenschaften bewusst bist, aber auch weißt, was du halt eben auch vielleicht nicht so gut kannst. Ne? Das war ja auch schon so die Definition, die ich da eben schon so ein bisschen angebracht habe. Ja. Und das ist ja eigentlich auch eben eine super Sache, dass man sich da weder im Dunning-Kruger oder im Dunning-Kruger-Effekt oder im Imposter-Syndrom-Bereich da so ein bisschen bewegt. Ne? So auf der einen Seite, okay, man weiß eigentlich super wenig, denkt aber, dass man super viel weiß. Imposter-Syndrom wäre dann das genaue Gegenteil. So, du weißt mega viel, aber denkst so, okay, eigentlich weiß ich total wenig. Also das ist auch so ein Phänomen, was man halt super oft so sieht und was auch eigentlich gar nicht so viel Beachtung bekommt. Also,
ich glaube, so das hört auch nie auf, oder?
Ja, so, das ist halt auch die Sache so bei uns, vor allem so jetzt im Hypertrophie-Trainingsbereich, ne, da haben wir halt auch einfach noch super viele Sachen, die wir halt noch nicht wissen, beziehungsweise die wir noch lernen werden in den nächsten Jahren, wenn wir mehr Daten und so haben und sich die ganze Nische eben auch weiterentwickelt. Und da dann zu sagen, okay, so, ich bin dann jemand, so, obwohl ich mich den ganzen Tag damit auseinandersetze, der noch nicht genug weiß, ist dann natürlich auch schwierig. Da muss man dann eben auch hingehen, so wie du, Daniel, zu sagen, so, ich weiß, was ich weiß und das ist auch jetzt gut so, auch wenn es nicht perfekt ist und damit dann eben auch, ja, bewusst und, ja, einfach dann eben auftreten, ne? Und dann das eben auch dieses Selbstvertrauen auch ausstrahlen und das merken die Leute natürlich.
Ja. Das ist immer ganz witzig, so wenn die Leute, die YouTuber oder die Instagrammer, die halt ein bisschen besser aussehen oder die irgendwas erreicht haben, so immer auch direkt von denen denken, dass die das übelste Knowledge haben, so, ne? Aber es ist so super witzig, wenn ich dann halt eben, das denke ich aber parallel auch immer bei Freddy, so, ne? Also jeder denkt immer so, oh, der Daniel, der sieht so und so aus, der weiß bestimmt alles. Und ich denke mir so, wenn ich mit Freddy zum Beispiel teilweise Gespräche führe, so, du weißt eigentlich gar nichts. So original gar nichts, ne? Du weißt gerade das, was wichtig ist, aber so alles drumherum, da bist du so ein kleiner Wurm, ne? Das ist schon ganz witzig, deswegen kam ich auch da eben drauf zu sprechen, so mit dem Dunning-Krüger-Effekt, dass man da nie rauskommt, ne? Also ich weiß, dass ich in der Szene mittlerweile schon wirklich deutlich mehr weiß, wie wahrscheinlich 95% der anderen Menschen, so. Aber wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der wirklich viel weiß, dann weißt du wieder gar nichts. So, und ich glaube, das ist halt immer, wenn du in eine neue Thematik irgendwo einsteigen willst, ob das jetzt Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das jetzt irgendwie ist, wenn ich mich mit Football anfange zu beschäftigen. So, vielleicht weiß ich mehr wie einer, aber wenn ich mir jetzt jemanden zur Seite nehme, der halt eben Experte auf dem Gebiet ist, dann weißt du wieder gar nichts. So, und da muss man sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen zurechtfinden, diesem Konglomerat von Gedanken und von Informationen, so.
Ja, wir hören halt nie auf, uns in dem Sinne weiterzuentwickeln und auch die Perspektive auf uns selber ändert sich halt immer, immer wieder halt, ne? Und wie ihr so schön gesagt habt, dieses, gerade dieses Imposter-Syndrom, ne? Das ist sowas, wo ich immer finde, also so eine Sache, wo ich auch immer noch mit zu tun habe. Klar. Immer noch, also ich bin ja auch seit weiß ich nicht, jetzt 12 Jahren Personal Trainer oder so und hab vorher schon viel gemacht, aber wie ihr so schön sagt, je mehr du weißt, desto mehr weißt du halt, dass du nicht alles weißt, ne, und dann geht's halt los. Und ich finde, da ein gutes Maß zu finden zwischen ein bisschen Ego, Selbstbewusstsein und vor allen Dingen, was kann man vielleicht zum Schluss mal sagen, also was ich sagen würde, ist halt, sobald du herausgefunden hast, was dein Motiv ist hinter deinem Handeln oder warum du etwas machst, warum du Coach geworden bist, warum du Natural Bodybuilder bist, sobald du dieses Motiv gefunden hast, dieses Urmotiv, dann fallen die Selbstzweifel im Gro auch weg und du kannst das halt auch voll genießen, was du tust halt, ne? Oder zum Großteil genießen. Die Selbstzweifel kommen zwar immer so ein bisschen wieder, aber diese Motivsuche finde ich halt immer ganz wichtig, wenn es ums Thema Selbstbewusstsein geht. Dann kann man halt so in seiner kompletten Fülle das Ganze tun, was man halt tut.
Mhm. Ne? Ja, guter Punkt.
Okay. Und ansonsten kann man das Ego, wie wir so schön gesagt haben, auch für sich nutzen, würde ich sagen, ne? Um mal das Thema so abzuschließen. Jungs, haben wir wieder eine schöne Stunde voll gemacht mit leicht philosophischen Andeutungen, aber ganz easy.
Aber ganz easy
mit leichten Ausschweifer Richtung CBD. Hat wieder sau Spaß gemacht. Jungs, erzählt noch mal den anderen, sollte tatsächlich irgendjemand euch nicht kennen, wo man euch sonst noch findet im Internet.
Jo, also mich findet man unter Instagram Luis Frielingsdorf oder auf meiner Website luisfrielingsdorf.de. Ansonsten habe ich auch meinen eigenen Podcast, den Hypertrophy Cast. Den könnt ihr abchecken auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube.
YouTube, habe ich gehört, willst du auch nochmal anfangen, aktiv, oder?
Ja, tatsächlich. Im nächsten Jahr ist da ein bisschen was geplant. ey, das kann ich euch auch mal so erzählen. Ich habe auch vor, im Frühjahr zu starten bei der ANBF. So, es ist jetzt alles sehr, sehr hoch gepokert. Aber ich würde auch 2 Monate davor schon nach Wien ziehen, um dort eine Ausbildung zum Diplom- und Strength Coach bei Intelligent Strength zu machen und einfach, ja, da den kompletten Vibe mal so ein bisschen aufzusaugen. 2 Monate dann Leben in Wien, Contest Prep, Training in das Gym und ja, da bietet es sich dann natürlich auch an, so ein paar YouTube-Videos zu drehen. Ich hoffe natürlich, dass ihr in der Zeit auch mal rumkommt und wir dann auch gemeinsam was starten. Da haben wir ja auch dann Podcast-Raum, dann können wir uns da zusammen hinsetzen. Das wäre natürlich.
Das wäre die Krönung dieser Dreiergruppe.
Von der Tanke in das Gym wie im Podcast-Raum.
Ja, wäre auf jeden Fall wild. Also Ende März bis Ende Mai bin ich dann da, habe eben auch schon meine Unterkunft mehr oder weniger gebucht. Hey, betet für mich, dass das alles klar geht, dann zu der Zeit dann kein Lockdown ist, weil sonst hätte ich echt viel Geld in Sand gesetzt. Oh. Also ja, high risk, high reward.
Okay, das ist das Ziel fürs nächste Jahr, und damit wir einen positiven Ausblick geben, denn für die Faktenlage, der Podcast jetzt wird er aufgenommen in Lockdown 2. Wir haben vorher extra gesagt, wir sprechen es nicht an. Es wird sicherlich Leute geben, die dann später hören. Zu dem Zeitpunkt haben wir hoffentlich das Thema dann zum größten Teil ad acta gelegt, und dann treffen wir uns da. Das wäre richtig geil, auf jeden Fall.
Zum nächsten fresh.
Podcast.
In person. Wie in Los Angeles.
Genau. Jungs, ich danke euch für euren Input.
Hey, der Daniel muss auch noch sagen, wo er gefunden werden kann.
Achso, hab ich dich übergangen, sorry. Ja.
Daniel KWK Instagram, Daniel Kubik YouTube, The Age of Iron Podcast, Spotify, Apple Podcast, und damit bin ich raus.
Genau, findet ihr alles in der Beschreibung oder in den Shownotes. Yes. Jungs, ich danke euch recht herzlich für eure Zeit. Danke an alle Zuhörer und bis zur nächsten Episode. Peace.
Gerne wieder. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.